Von Selbstsucht und von Dünkel frei. Vom Verzicht. Feature von Hans-Joachim Simm.
Ein Fuchs, der auf die Beute ging, fand einen Weinstock, der voll schwerer Trauben an einer hohen Mauer hing. Sie schienen ihm ein köstlich Ding, allein beschwerlich abzuklauben. Er schlich umher, den nächsten Zugang auszuspähen. Umsonst, kein Sprung war abzusehen. Sich selbst nicht vor dem Trupp der Vögel zu beschämen, der auf den Bäumen saß, kehrt er sich um und spricht und zieht dabei verächtlich das Gesicht. Was soll ich mir viel Mühe nehmen? Sie sind ja herb und taugen nicht.
Diese Fabel des 1725 im pommerschen Kohlberg geborenen Dichters und Philosophen der Aufklärung Karl Wilhelm Rammler, den man den deutschen Horaz genannt hat, zeigt, wie mehrdeutig Verzicht sein kann. Und die Verse geben nur einen kleinen Ausschnitt des breiten Bedeutungsspektrums wieder. Hier ist es das Schönreden eines Verzichts. Die Psychologen sprechen von einer Post-Hoc-Rationalisierung oder, noch anspruchsvoller, von einer kognitiven Dissonanzreduktion, durch die das Ergebnis eines Verzichts als von vornherein beabsichtigt gedacht wird. Natürlich ist Verzicht nicht angenehm, wenn er im Aufgeben von etwas Gewünschtem besteht, im Sich-Abfinden mit einer Situation, die sich anders hätte gestalten sollen. Wirklich schmerzhaft aber ist Verzicht, wenn er zu einer existenziellen Entbehrung führt oder die Folge verordneter Einschränkungen ist. Denn zwischen der aktiven Verzichtübung und dem passiven Erleiden eines geforderten Verzichts besteht ein gravierender Unterschied. Im ersten Fall ist derjenige, der Verzicht erleidet, fremdbestimmtes Objekt. Im zweiten Fall bestimmt derjenige, der Verzicht übt, über sich selbst. Heute bedeutet Verzicht vielfach Einsamkeit, Alleinsein, Verlust von Gemeinsamkeit. Das verlangt von allen umso mehr Achtsamkeit und Empathie.
In der Bedeutung von Entsagung wurde und wird das Wort Verzicht meist auf eine religiöse Situation bezogen, als Zurücknahme der eigenen weltlichen Ansprüche gegenüber den ewigen Ansprüchen des Himmels. Das manifestiert sich in diversen Bräuchen und Ritualen, vom gelegentlichen Fasten bis zur dauerhaften Askese. Askese, der Begriff leitet sich vom griechischen Verb askein für üben ab, ist ein Grundbegriff der europäischen und asiatischen Kulturgeschichte mit sehr unterschiedlichen Formen. Von bedingter Enthaltsamkeit als Mittel zur Lebenssteigerung bis zu vollständiger Weltablehnung als Vorbereitung auf das Jenseits.
Einen zentralen Stellenwert nimmt Askese als fundamentaler Verzicht im indischen Kulturraum ein. Im Hinduismus wie im Buddhismus geht es dabei jedoch weniger um die Einschränkung selbst als um die Bewahrung und Belebung des Kosmos, um das Erlangen einer kreativen Energie, um Befriedung und Glück mit dem Ziel der Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten.
Wenn der gläubige Hindu drei Stufen seines Lebens durchlaufen hat, Kindheit und Schule, Familie und Beruf, den darauf folgenden schrittweisen Rückzug aus dem irdischen Leben, erkennt er allmählich die Wahrheit. Erst jetzt beginnt er frei zu werden. Er wird zum Sannyasin, zum Entsagenden, der noch die letzten Bindungen an Familie und Gesellschaft abstreift. In dem berühmten Lehrgedicht Bhagavad Gita, entstanden zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem 4. nach Christus, verkündet der erhabene Krishna seine Lehre des selbstlosen Tuns, des Erkennens, der Liebeshingabe sowie des Gleichmuts gegenüber allem, was ist.
Verzichte auf aller Taten Frucht, als einer, der sich selbst bezähmt. Mehr ist Erkenntnis als Bemühen, Versenkung noch viel höher steht, noch höher aber ist Verzicht auf Tatenfrucht, dann ist der Seelenfrieden da. Von Selbstsucht und von Dünkel frei, geduldig, gleich in Leid und Lust, zufrieden, immer andachtsvoll, sich zügelnd, dem Entschlusse treu, mit Sinn und Geist in mich versenkt. Wer so mich ehrt, der ist mir lieb. Vor dem die Welt nicht zittern muss, der zittert auch nicht vor der Welt. Wer so mich ehrt, der ist mir lieb. Lob und Tadel gleich viel achtend, schweigsam, zufrieden, immer da, ohne Haus und Heim, von festem Sinn. Solch ein Verehrer ist mir lieb.
Der Begründer des Buddhismus, Siddhartha Gautama aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, hat sich nach anfänglich strenger Askese von den teils selbstquälerischen Praktiken der brahmanischen Mönche abgewandt. Er vertrat einen mittleren Weg zwischen den Extremen einer vollständigen Askese und eines ungezügelten Genusslebens. Nicht die Art des Verzichts sei entscheidend, sondern die geistige Haltung, die dahinter steht.
Was sind nun die 6 mit der Entsagung verbundenen Fröhlichkeiten? Wer eben da bei den Formen Vergänglichkeit gemerkt hat, Veränderung, Unrat, Untergang, alle die Formen sind vergänglich, wandelbar. Der also dies, der Wahrheit gemäß, mit vollkommener Weisheit betrachtet, wird fröhlich bewegt. Eine solche Fröhlichkeit, die heißt mit der Entsagung verbundene Fröhlichkeit.
Die chinesische Philosophie ist eher dem Nützlichkeitsdenken verpflichtet und zeigt einen mehr zweckorientierten Zugang zum Phänomen des Verzichts. Lü Buwei, ein chinesischer Kaufmann, Politiker und Philosoph aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert, hat in seinen Frühlings- und Herbstannalen den Verlust durch einen kleinen Verzicht dem großen Gewinn am Ende gegenübergestellt.
Abwägen der Verdienste. Zweierlei Gewinn lässt sich nicht auf einmal erlangen. Zweierlei Treue lässt sich nicht vereinigen. Wenn man nicht auf kleinen Gewinn zu verzichten versteht, so wird man großen Gewinn nicht erlangen. Wenn man geringe Treue nicht zu entbehren versteht, so wird große Treue sich nicht nahen. Darum ist kleiner Gewinn der Verderb des großen Gewinns, kleine Treue der Räuber der großen Treue. Der Weise verzichtet auf das Kleine, um das Große zu gewinnen.
Die kollektive Verpflichtung der Torah-Erfüllung führte im Judentum nie zu einer radikalen Askese. Da bereits die traditionelle Frömmigkeit mit Sitten und Gebräuchen das Alltagsleben bis ins Einzelne regelt. Die grundsätzliche Zustimmung zu Gottes gesamter Schöpfung schränkt den Verzichtsgedanken überhaupt ein. Wenn Verzicht bzw. asketisches Verhalten gefordert wird, so ist es auf einen konkreten Anlass bezogen. Wie das Fasten bei Totenklagen oder nach einer verlorenen Schlacht als Bußübung am Versöhnungstag oder am Vortag des Purimfestes.
Indes kam es auch zu ausgesprochen asketischen Tendenzen bei den Nazireern, die sich für Auserwählte hielten und die sich, wie Simson, unter anderem nicht die Haare schnitten, bei den streng auf die Einhaltung der Gesetze achtenden Pharisäern oder bei der besonders strengen Sekte der Essener in ihrem Kampf gegen den Satan und die gottfeindliche Welt.
Im antiken Griechenland wurde Verzicht als Ergebnis der Sophrosyne, der Besonnenheit, verstanden. Sie sollte die richtige, gemäßigte Mitte der Affekte herstellen. Die Götter bestraften Übermaß, Zorn und frevelhaften Übermut, wenn sich der Mensch zum Maß aller Dinge erklärte. Davon erzählt schon Homer, und das Menschenbild der griechischen Tragödien beruht auf diesem Denkmuster. Nur durch Bedachtsamkeit, Klugheit und Umsicht könne man sich dem Ziel des guten Lebens nähern.
Platon meint, wenn er von asketischem Verhalten spricht, das Einüben von Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Weisheit und Tugend. In seinem Hauptwerk, der Politeia, dem Staat, stellt er Besonnenheit als eine persönliche und eine politische Aufgabe dar. Sie solle das Leben des Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt zum Besseren verändern. Um das zu erreichen, habe die politische Elite auf eine eigene Familie und auf persönliches Eigentum zu verzichten.
Zweierlei also ist noch übrig, was man im Staate betrachten muss: die Besonnenheit Und das, um dessen Willen wir ja die ganze Untersuchung anstellen, die Gerechtigkeit. Eine gewisse Ordnung ist die Besonnenheit und eine Beherrschung gewisser Lüste und Begierden, wie man sagt. So spricht man ja von einem Herrsein seiner selbst und von anderen derartigen, was gleichsam Fußstapfen von ihr seien, nicht wahr?
Aristoteles wusste, die menschliche Natur ist der Bedürfnisbefriedigung unterworfen, ohne von Natur aus ein Maß zu haben. Deshalb müsse sie durch Besonnenheit zur Mäßigung geführt werden. Auch er dachte Besonnenheit nicht nur als eine individuelle Eigenschaft, sondern ebenso als Politikum. Seiner Meinung nach können Gemeinwesen nur dann stabil bleiben und blühen, wenn ihre Bürger in Bezug auf Lust und Unlust das rechte Maß finden. Maß und Mitte sind jedoch nicht quantitativ zu verstehen, sondern als eine Vernunftleistung, mit der allein die Welt ordentlich gestaltet werden kann. Der dazu nötige Verzicht bestehe nicht in der Einschränkung oder gar Unterdrückung der Emotionen, sondern in deren souveräner Beherrschung. Damit wandte sich Aristoteles gegen die fanatischen Kyniker seiner Zeit, die ihr Armutsideal mit der Ablehnung der herrschenden Moralvorstellungen und mit sexueller Freizügigkeit verbanden. Der bekannteste Vertreter ist Diogenes von Sinope, der nach einer Anekdote sein Leben in einer Tonne verbracht und seinen Verzicht bis zur völligen Bedürfnislosigkeit gesteigert haben soll. Im Christentum stützt sich die Ethik des Verzichts auf verschiedene Quellen. Auf die jüdische Apokalyptik mit ihrer Absage an die gegenwärtige Welt, auf die hellenistische Philosophie mit ihrem Vorrang des Geistes, in erster Linie aber auf die Gebote des Neuen Testaments. Verzicht ist nicht Selbstzweck und dient nicht, wie in der Antike, der Ertüchtigung der Persönlichkeit, sondern hat allein das Ziel der Nachfolge Christi und der Konzentration auf Gott. Denn das Heil kann nicht durch Verdienste erworben werden. Verzicht wird um des Himmelreichs willen geübt. Zwar fastete Jesus im Anschluss an seine Taufe 40 Tage lang und bereitete seine Jünger auf die Zeit vor, in der sie fasten würden, doch das Evangelium als frohe Botschaft verbietet prinzipiell selbstquälerische Askese. Und schon gar nicht dürfen Verzicht, Fasten, Askese, anders als sonst im Mittelmeerraum, zur Schau gestellt, als Leistung präsentiert werden, sondern sind im Verborgenen zu üben. So lässt Matthäus Jesus sagen:
Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, auf dass du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.
Ziel aller Verzichtsübungen ist nicht die Vollkommenheit, sondern die Begegnung mit Gott. Jesu Ja zu Gott als Schöpfer und Erhalter des Lebens und damit das Ja zum Menschen und zu seiner Leiblichkeit sind so stark, dass strenge Askese weder seinem Leben noch seiner Verkündigung angemessen ist. Markus schreibt:
Die Jünger des Johannes und der Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu Jesus: Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsleute fasten, dieweil der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten.
Augustinus hatte in seiner Jugend nach eigenem Bekunden kaum eine Ausschweifung ausgelassen, bevor ein Erweckungserlebnis sein Leben nachhaltig veränderte. Verzicht wurde für ihn nun die positive Erfahrung neuer Tugenden, und zwar im paulinischen Sinn, in Glauben, Hoffnung und Liebe, die allein zur Glückseligkeit zu führen vermögen. Nicht Weltflucht war das Ziel, sondern die Bewahrung der Schöpfung. Dazu waren Verzicht und Entsagung unerlässlich. In den ersten Jahrhunderten nach Christus entstanden auf der Sinai-Halbinsel zahlreiche Mönchsgemeinschaften und Klostergründungen. Bereits früh hatten sich Mönche in die Wüste zurückgezogen, um dort als Einsiedler zu leben. Die Anachoreten oder Wüstenväter, wie man sie auch nannte, wollten in der Flucht aus der Zivilisation zu sich selbst finden. Ihre vollständige Absage an die Welt betrachteten sie als Glaubenspflicht. Nicht nur lehnten sie heidnische Kulturtraditionen ab, sondern auch jegliche Zivilisation und Bildung. In Syrien entstand im 5. Jahrhundert eine ganz spezielle Form des Asketentums. Das Modell der Säulenheiligen, der Stylliten. Sie lebten Jahre, wenn nicht bis zu ihrem Ende, auf Säulen, die sie sich selbst als Wohnstätte gebaut hatten und genossen hohes Ansehen.
Die propagierte Askese, nicht zuletzt die Sexualaskese, prägte die christliche Frömmigkeit nachhaltig. Aus den frühen Glaubensgruppierungen entstanden die Ordensgemeinschaften, von den Benediktinern bis zu späteren Bettelorden im 13. Jahrhundert, den Franziskanern, Dominikanern, Augustinern und den irischen Wandermönchen. Diese reagierten auf eine zunehmende Unordnung der politisch-sozialen Verhältnisse und auf Missstände in den religiösen Gemeinschaften mit einem Verzicht auf jeden Machtanspruch und Eigenbesitz. Damit verbanden sie ein soziales Engagement.
In der Nachfolge des Aristoteles wollte Thomas von Aquin gegen die Mehrheitsmeinung seiner Zeit die Verzichtsideologie einschränken. Verzicht solle lediglich Arzneimittel sein. Bei der Mäßigung der Temperantia sah er weniger auf die negative Seite der Einschränkung als auf die Möglichkeiten, die sie eröffnet. Wer in der Welt der Sinnlichkeit Maß halte, der dürfe die Freuden des Essens, Trinkens und der Sexualität durchaus genießen.
Neben der theologischen Begründung erhielt die Verzichtsthematik eine weltliche Ausprägung in der mittelalterlichen Hohen Minne. Die Unerreichbarkeit der Gottesmutter Maria wurde auf die adlige Frau projiziert. Frauenverehrung und Entsagungsliebe gleichermaßen kennzeichnen viele Gedichte des Minnesangs. Ein Ventil fand die Passivität, zu der sich der Dichter gezwungen fühlte, unter anderem in der Kreuzzugslyrik. Sie spricht vom Verzicht auf ein gesichertes Leben, vom Trennungsschmerz und von den Gefahren des Kreuzzugs ins Heilige Land sowie der erhofften Belohnung durch Gott. Erstmals in einem deutschsprachigen Gedicht taucht das Kreuzzugsmotiv mit dem Zwiespalt zwischen Minnedienst und heiliger Pflicht bei Friedrich von Hausen auf, einem Minnesänger aus freiherrlichem Geschlecht, geboren um die Mitte des 12. Jahrhunderts in Rheinhausen bei Mannheim. Am Hoftag in Mainz im Jahr 1188 verpflichtete sich Friedrich zur Teilnahme am dritten Kreuzzug. Durch einen Sturz vom Pferd kam er im Jahr 1190 in Kleinasien ums Leben. Das folgende Gedicht, eines der prominentesten Kreuzlieder des Minnesangs, schildert die Qual des Verzichts, den Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst im Bild von Herz und Leib.
Mein Herz und mein Leib, sie wollen sich trennen, die beieinander waren so lange Zeit. Mit dem Leib will ich gerne kämpfen gegen die Heiden. Dem Herzen jedoch steht eine Frau mir näher als die ganze Welt. Seitdem quält es mich immer, dass sie beide nicht aufeinander hören. Ich glaubte, frei zu sein von solchem Leid, da ich das Kreuz zur Ehre Gottes nahm. Es wäre auch recht, wenn es so wäre, aber meine Treue missgönnte es mir. Ich könnte doch wirklich ein ganzer Mensch sein, wenn das Herz seinen törichten Willen aufgäbe. Nun sehe ich wohl, dass es ihm ganz gleichgültig ist, wie es mir am Ende ergehen wird.
Mittelalterliches Denken war stark von der Mystik bestimmt, von ihrer asketischen und meditativen Frömmigkeit. Alle Mystiker waren davon überzeugt, dass das Sein nicht durch rationale Erkenntnis, sondern nur durch mystische Schau erfahren werden kann. Eine eigene Ausprägung stellt die Frauenmystik des Mittelalters dar, deren erste Vertreterin Hildegard von Bingen war. Mit neuartigen Formen der Christus- und Marienverehrung mit dem Gelübde der Jungfräulichkeit, mit Askese und Armut, zum Teil mit religiöser Ekstase verbunden, entstand eine Art Brautmystik, ausgeführt in Gesprächen zwischen Christus und einer zur Unio Mystica, zur mystischen Vereinigung strebenden Nonne.
Mit der frühen Neuzeit änderte sich das Verständnis des Verzichts. Die Reformation lehnte die mittelalterliche Askese in wesentlichen Punkten ab. Besonders Martin Luther protestierte gegen die Leibfeindlichkeit. Askese als Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse, nicht zuletzt der Sexualität durch das Zölibat, wurde als Frevel gegen die Natur angesehen. Die Rechtfertigung aus dem Glauben heraus untersagte jede Wertung der Askese als eigenes Verdienst. In seiner Vorlesung über den Hebräerbrief hält Luther fest:
Die einzig wahre Gottesverehrung besteht in der Selbstverleugnung und dem Verzicht auf den eigenen Vorteil.
Im Kampf gegen katholische Askeseforderungen wirkte gleichwohl ein im tieferen Sinne asketisches Motiv mit. Pflichterfüllung in der Arbeit. Der Wille zum unbedingten Gehorsam gegen das Gesetz Gottes, gegen Eltern, Lehrer und Obrigkeit.
Der Soziologe Max Weber hat den Begriff der innerweltlichen Askese geprägt und damit ein soziales Handlungsmuster in der frühen Neuzeit beschrieben. Gemeint ist, dass der Ertrag der beruflichen Leistung nicht verzehrt oder gar genossen, sondern akkumuliert wird, um erneut investiert zu werden. Die Grundstruktur der Kapitalbildung. Sie führt Weber auf die Weltanschauung des Frühprotestantismus im 16. und 17. Jahrhundert zurück. Erfolg sei als ein Zeichen für Gottes Segen und die diesseitige Welt als der Ort der Bewährung verstanden worden. In unermüdlicher Arbeit und mit größtmöglicher Effizienz, in Fleiß und Sparsamkeit zeigten sich ethisches Handeln und der individuelle religiöse Gnadenstand. Doch habe die Reinvestition der Wirtschaftserträge zwar dem gewerbetreibenden städtischen Kleinbürgertum ökonomischen Aufstieg und soziale Anerkennung ermöglicht, doch letztendlich zu einer Missachtung der Bedürfnisse der ärmeren Gesellschaftsschichten geführt.
Erstaunlich alltagsrealistisch und auch kritisch gegenüber dieser Entwicklung gingen Philosophen des 17. Jahrhunderts mit der Verzichtthematik um, wie der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal.
Die Selbstsucht würde nie zufrieden sein, wenn sie alles hätte, was sie begehrt. Aber man ist zufrieden von dem Augenblick an, da man darauf Verzicht leistet. Mit ihr kann man nur unzufrieden sein, ohne sie nur zufrieden.
Im Zuge der Gegenreformation kam es ab dem 16. Jahrhundert zu katholischen Ordensneugründungen, wie den Jesuiten, die sich entschieden gegen die Verweltlichung bestehender Orden richteten und auf die traditionelle Asketik Bezug nahmen. Später waren es vor allem der Pietismus und die Erweckungsbewegungen in Europa und Nordamerika, die asketische Lebensformen entwarfen. Die Gedichte des Rheinländers Gerhard Terstegen, Autor zwischen barocker Formulierungslust und pietistischer Schmucklosigkeit, zeugen von der Suche nach dem rechten Lebensweg zwischen Weltabgewandtheit und Diesseitsfrömmigkeit.
Von allen Dingen ab, die nicht mitgehen durchs Grab, soll meine Seel sich wenden. Herr, gürte meine Lenden. Lass mich hinfort auf Erden einen wahren Fremdling werden. Ich tu Verzicht darauf, was sonst im Pilgerlauf sich mir anpreisen würde. Es ist nur eine Bürde. Ich lass die anderen stehen. Ich kann also nicht gehen. Ich bin ein Wandersmann. Was geht's den Fremdling an? Ich reise gern mit Frieden. Frei, bloß und abgeschieden. Geld, Ehre, Lust, Vergnügen, ich lass euch alle liegen.
Im 18. Jahrhundert wurde vorrangig über die moralphilosophische Bedeutung des Verzichts diskutiert. Immanuel Kant ging davon aus, dass der Mensch im Grunde gut sei und vertrat eine säkularisierte ethische Asketik als Kultur der Tugend.
Der Mensch, selbst der Ärgste, tut, in welchen Maximen es auch sei, auf das moralische Gesetz nicht gleichsam rebellischerweise mit Aufkündigung des Gehorsams Verzicht. Dieses dringt sich ihm vielmehr kraft seiner moralischen Anlage unwiderstehlich auf, und wenn keine andere Triebfeder dagegen wirkte, so würde er es auch als hinreichenden Bestimmungsgrund der Willkür in seine oberste Maxime aufnehmen. Das ist, er würde moralisch gut sein.
Selbst wenn Entsagung anfänglich Schmerz errege, so werde demjenigen, der sie erfahre, doch seine Befreiung von Unzufriedenheit, worin ihn seine Bedürfnisse festhalten, bewusst. Aber nicht nur das. Sogar Versöhnung werde auf diese Weise möglich, wenn auf Beleidigung anderer und harte Strafen gegen sie und sich selbst verzichtet werde. Denn beides sei eine Verletzung der humanitären Verpflichtung des Menschen. Neben der Tugend wurde Freiheit, dem Verzicht scheinbar entgegengesetzt, zu einem großen Thema jener Zeit. Auf seine Freiheit verzichten, weiß Jean-Jacques Rousseau,
heißt auf seine Menschheit, die Menschenrechte, ja selbst auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Eine solche Entsagung ist mit der Natur des Menschen unvereinbar, und man entzieht, wenn man seinem Willen alle Freiheit nimmt, seinen Handlungen allen sittlichen Wert.
Seinem Roman Emile oder über die Erziehung rät Rousseau davon ab, in der Erziehung die Verschiedenheit der Einzelwesen zu nivellieren und plädiert für einen pädagogischen Individualismus. Zugleich aber schränkt er den Freiheitsbegriff wieder ein, indem er seinem Zögling folgende Maximen mit auf den Lebensweg gibt.
Willst du folglich glücklich und weise leben, so hänge dein Herz nur an die Schönheit, welche nie vergeht. Richte deine Wünsche nach deinen Verhältnissen, ordne deine Neigungen deinen Pflichten unter, unterwirf auch das Moralische dem Gesetze der Notwendigkeit. Lerne verlieren, was dir entrissen werden kann. Lerne, auf alles zu verzichten, wenn es die Tugend erheischt. Lerne, dich über die Ereignisse hinwegzusetzen, dein Herz von ihnen zu lösen, ohne dass sie es zerreißen. Lerne, mutig zu sein unter Widerwärtigkeit, damit du nie elend werdest und fest in deiner Pflicht, damit du dich nie strafbar machst. Dann wirst du dem Schicksal zum Trotz glücklich und den Leidenschaften zum Trotz weise sein. Dann wirst du sogar im Besitze vergänglicher Güter eine Freude empfinden, die nichts zu stören vermag. Du wirst sie besitzen, ohne dass sie dich besitzen. Und du wirst fühlen, dass der Mensch, dem doch alles entgleitet, nur das Recht genießt, was er zu verlieren weiß.
Gotthold Ephraim Lessing gab dem Gedanken des Verzichts mit der Ringparabel in seinem Drama Nathan der Weise eine religionsphilosophische und eine umfassende humanistische Dimension. Der Verzicht der drei Söhne auf den echten Ring, den der Vater vererben will, und damit auf den alleinigen Besitz einer einzig gültigen Wahrheit, macht alle gleich und ermöglicht Verständigung. Eine eindringliche Absage an scheinbar absolutes Wissen um die Wahrheit und eine Wertschätzung unermüdlicher Suche, rastlosen Strebens nach Wahrhaftigkeit.
Johann Wolfgang Goethe hat seinen letzten großen Roman bereits im Titel unter den Begriff der Entsagung gestellt. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Die Rahmenhandlung des Romans erzählt die Geschichte des Protagonisten, der lernt zu entsagen und sich zum Arztberuf entschließt, während die eingestreuten Novellen exemplarische Lebensgeschicke derer mitteilen, die auf ihren Leidenschaften beharren. Wandern ist das Bild für die Entsagung. Sie ist ein Existenzial des sozialen Menschen, notwendig auf dem Weg zum tätigen Mitglied einer humanen Weltgesellschaft, in der sich opferbereite Rücksicht gegenüber dem Recht und dem Glück anderer mit der Ehrfurcht vor den allgemeingültigen sittlichen Ordnungen verbindet. In einem seiner letzten Briefe aus dem Jahr 1832 schrieb Goethe:
Wenn wir beim Eintritt in das tätige und kräftige, mitunter unerfreuliche Leben, wo wir uns alle, wie wir sind, als abhängig von einem großen Ganzen empfinden müssen, alle früheren Träume, Wünsche, Hoffnungen und die Behaglichkeit früherer Märchen zurückfordern, da entfernt sich die Muse und sucht die Gesellschaft des heiter Entsagenden, sich leicht Wiederherstellenden auf, der jeder Jahreszeit etwas abzugewinnen weiß, der Eisbahn wie dem Rosengarten die gehörige Zeit gönnt, seine eigenen Leiden beschwichtigt und um sich her recht empfindlich forscht, wo er irgendein Leiden zu lindern, er Freude zu fördern, Gelegenheit findet.
Ohne gegenseitigen Respekt und ohne Anerkennung des anderen sei, so ist auch Johann Gottlieb Fichte überzeugt, ein vernünftiges Zusammenleben der Menschen nicht denkbar. Darüber hinaus aber müsse ihr Verhältnis zum Staat stets unter Beachtung der Freiheit und Freiwilligkeit des Einzelnen stehen.
Die bürgerliche Gesellschaft gründet sich auf einen solchen Vertrag aller Mitglieder mit einem oder eines mit allen und kann sich auf nichts anderes gründen, da es schlechterdings unrechtmäßig ist, sich durch einen anderen Gesetze geben zu lassen als durch sich selbst. Nur dadurch wird die bürgerliche Gesetzgebung gültig für mich, dass ich sie freiwillig annehme und dadurch mir selbst das Gesetz gebe. Aufdringen kann ich mir kein Gesetz lassen, ohne dadurch auf die Menschheit, auf Persönlichkeit und Freiheit Verzicht zu tun. In diesem gesellschaftlichen Vertrage gibt jedes Mitglied einige seiner veräußerlichen Rechte auf, mit der Bedingung, dass andere Mitglieder auch einige der ihrigen aufgeben.
In den Jahren des Rokoko und der Romantik hatten viele Dichter Entsagung und Verzicht auch als Liebesverzicht dargestellt. Gegen die Romantik der schauernd erlittenen Liebesentsagung, gegen metaphysische Vertröstungen und gegen eine klerikale Verzichtskultur trat Heinrich Heine an.
Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Aya Popeya vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.
Verzicht ist in allen Schattierungen Motiv der Dichtung des 19. Jahrhunderts. Von Heines Religionskritik über Eduard Mörikes Tagesandacht, die im Kleinen Erfüllung findet, bis zu Gottfried Kellers Erzählungen, die mit Humor und sanfter Ironie einerseits von der Unfähigkeit zu verzichten und andererseits vom Gewinn durch Verzicht erzählen.
Doch erzählen die Romane und Novellen der Zeit nicht nur biedermeierlich vom Verzicht. Der sogenannte Vormärz war die Zeit großer politischer und gesellschaftlicher Kämpfe. Der Philosoph und Journalist Max Stirner, der zur Gruppe der sogenannten Jung- oder Linkshegelianer gehörte, verstand Verzicht als soziale Erfordernis.
Den anderen Menschen keinen Abbruch zu tun, darauf kommt die Forderung hinaus, kein Vorrecht zu besitzen. Allem Voraushaben zu entsagen, das ist die strengste Entsagungstheorie.
Karl Marx und Friedrich Engels wussten um die widersprüchliche Instrumentalisierung der Idee des Verzichts als gefährliche Ideologie. Der modernisierte Kapitalist sei imstande, die Akkumulation von Kapital als Entsagung seines Genusstriebs aufzufassen und so, fast zynisch, auch von den Arbeitern Verzicht zu verlangen. Die Nationalökonomie selbst,
diese Wissenschaft des Reichtums, ist daher zugleich die Wissenschaft des Entsagens, des Darbens, der Ersparung. Und sie kömmt wirklich dazu, dem Menschen sogar das Bedürfnis einer reinen Luft oder der physischen Bewegung zu ersparen. Diese Wissenschaft der wunderbaren Industrie ist zugleich die Wissenschaft der Askese. Und ihr wahres Ideal ist der asketische, aber wuchernde Geizhals und der asketische, aber produzierende Sklave. Ihr moralisches Ideal ist der Arbeiter, der in die Sparkasse einen Teil seines Salär bringt.
Ohne allzu sehr zu pauschalisieren, lässt sich sagen, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Verzichtsdiskussion wieder stärker auf den Einzelnen bezogen wurde. Beschränkung im Kleinen war gefordert, um gesellschaftliche Unruhe möglichst zu vermeiden. Theodor Fontane zeigt in fast jedem seiner Werke, dass er durchaus um die gesellschaftliche Brisanz der insbesondere staatlicherseits erhobenen Forderung nach Verzicht wusste. In seinem Roman Graf Petöffi lässt er sagen,
»Das Dienen aus bloßem Zwang heraus ist tot. Und erst aus einem selbstgewollten, weil als unerlässlich erkannten Verzicht auf die Freiheit erblüht uns der echte, welterlösende Glauben. Aber um auf die Freiheit verzichten zu können, dazu muss man sie vorher haben.«
Fontane, der geehrte Dichter Preußens, fühlte sich keineswegs zugehörig zur Gesellschaft der Gründerzeit. Vor allem in seinen Gedichten klingt diese Stimmung an. Gegen Resignation aber hat er Eigenverantwortung und Selbstverpflichtung gestellt und die Notwendigkeit, sich selbst zu achten, betont. Nur manchmal mit einer gewissen Bitterkeit.
»So und nicht anders. Die Menschen kümmerten mich nicht viel, eigen war mein Weg und Ziel. Ich mied den Markt, ich mied den Schwarm, andere sind reich, ich bin arm. Andere regierten, regieren noch, ich stand unten und ging durchs Joch. Entsagen und lächeln bei Demütigungen, das ist die Kunst, die mir gelungen. Und doch, wär's in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben. Und sollt ich noch einmal die Tage beginnen, ich würde denselben Faden spinnen.«
Leo Tolstoi, der sich in seinen letzten Lebensjahren immer mehr von der Gesellschaft abwandte, beschreibt den Rückzug als Aufforderung an alle, geradezu als eine christliche Utopie, deren Realisierung für ihn unmittelbar bevorstehe.
»Es ist unvernünftig, sagt der gesellschaftliche Mensch, sein Glück, seine Familie, sein Vaterland zur Erfüllung der Forderungen eines höheren Gesetzes zu opfern, das von mir den Verzicht auf die natürlichsten und besten Gefühle der Eigenliebe, der Liebe zu meiner Familie, zur Heimat, zum Vaterlande verlangt. Und vor allem, es ist gefährlich, die Sicherung des Lebens aufzugeben, wie sie die staatliche Ordnung geschaffen hat. Aber ich weiß, die Zeit kommt, wo einerseits das unklare, in seiner Seele schlummernde Bewusstsein eines höheren Gesetzes, der Liebe zu Gott und zu den Nebenmenschen, andererseits die Leiden, die aus den Widersprüchen des Lebens hervorgehen, den Menschen veranlassen, sich von der gesellschaftlichen Lebensauffassung loszusagen, um die neue anzunehmen, die ihm dargeboten wird. Die alle Widersprüche lösende, die Leiden seines Lebens beseitigende christliche Lebensauffassung. Und diese Zeit ist jetzt gekommen.
Gegen solche Haltung polemisierte Friedrich Nietzsche, den man den Philosophen der Verzichtsablehnung wie den Philosophen der Askese nennen könnte. In mehreren Schriften hat er gefragt, was bedeuten asketische Ideale? Seine Antworten sind nicht immer eindeutig und lassen verschiedene Interpretationen zu. Im Rahmen einer natürlichen Moral müsse Verzicht ein Moment der Selbstvergewisserung und Selbststärkung sein. Nietzsche wollte die Asketik wieder vernatürlichen und an die Stelle der Verneinung die Absicht auf Verstärkung setzen.
Im Grunde sind mir alle jene Moralen zuwider, welche sagen, tue dies nicht, entsage, überwinde dich. Ich bin dagegen jenen Moralen gut, welche mich antreiben, etwas zu tun und wieder zu tun und von früh bis Abend und nachts davon zu träumen und an gar nichts zu denken, als dies gut zu tun, so gut, als es eben mir allein möglich ist. Wer so lebt, von dem fällt fortwährend eins um das andere ab, was nicht zu einem solchen Leben gehört. Ohne Hass und Widerwillen sieht er heute dies und morgen jenes von sich Abschied nehmen, den vergilbten Blättern gleich, welche jedes bewegtere Lüftchen dem Baume entführt. Oder er sieht gar nicht, dass es Abschied nimmt, so streng blickt sein Auge nach seinem Ziele und überhaupt vorwärts, nicht seitwärts, rückwärts, abwärts. Unser Tun soll bestimmen, was wir lassen. Indem wir tun, lassen wir. So gefällt es mir. So lautet mein Placitum. Aber ich will nicht mit offenen Augen meine Verarmung anstreben. Ich mag alle negativen Tugenden nicht. Tugenden, deren Wesen das Verneinen und sich Versagen selber ist.
Sigmund Freud hatte drei große historische Einschnitte benannt, die den Menschen in seiner Selbstsicherheit schwer gekränkt haben. Die kosmologische Kränkung durch die kopernikanische Erschütterung, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Die biologische Kränkung durch Charles Darwins Entdeckungen. Und drittens die psychologische Kränkung durch die Erkenntnis, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Hause sei. Das ziehe einen grundlegenden Verzicht auf behauptete Selbstherrlichkeit nach sich. Das Ich müsse Verzicht leisten auf absolute Selbstbewusstheit und auf den Anspruch metaphysischer Sicherheit. Überdies sei der gesamte Kulturprozess aus Triebverzicht entstanden und habe ein paradoxes Unbehagen in der Kultur hervorgebracht.
Am Thema Verzicht interessierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts sonderlich der ökonomische Aspekt. Der Soziologe Georg Simmel hat die wirtschaftliche Rolle des Verzichts untersucht. Erst durch Verzicht werde ein begehrter Gegenstand zu einem wirtschaftlichen Wert und wecke Bedürfnisse. Im Verzicht auf die ursprüngliche Bedeutung und reale Verwendung eines Objekts entstünden Surrogate mit Symbolcharakter und mit ihnen neue Wertformen, wie das Geld, die sich verselbstständigten und immer größere Macht gewinnen.
Es scheint, als ob selbst das nutzbarste Objekt, um als Geld zu funktionieren, auf seine Nützlichkeit verzichten müsste. Wenn zum Beispiel in Abyssinien besonders zugeschnittene Stücke Steinsalz als Scheidemünze kursieren, so sind sie doch eben Geld nur dadurch, dass man sie nicht als Salz gebraucht. Ein so großer Fortschritt im Sinne des Geldverkehrs dies auch gegenüber dem Zeuggeld ist, so deutet diese Form des Gebrauchs doch eben die Tendenz an, auf die Verwendung des Zeuges als Zeug zu verzichten.
Gegenüber der kapitalistischen Verzichtsforderung vertraten nicht wenige Dichter des beginnenden 20. Jahrhunderts einen ganz entgegengesetzten Standpunkt. Das Konzept des Besitzen als besäße man nicht aus dem ersten Korintherbrief wurde von Rainer Maria Rilke aufgenommen. Er mahnte einen Wandel von egozentrischer Inbesitznahme der Realität zu einem neuen Bewusstsein von Besitz an, zu einer bescheideneren Lebenshaltung, die den Dingen wie den Gefühlen des Gegenübers ihr eigenes Recht und ihr Eigenleben belässt. Statt des Besitzes erlernt man den Bezug, schreibt Rilke in einem Brief an ein junges Mädchen. Und schon im frühen Stundenbuch heißt es:
Sie sagen mein und nennen das Besitz. Wenn jedes Ding sich schließt, dem sie sich nahen, so wie ein abgeschmackter Scharlatan vielleicht die Sonne sein nennt und den Blitz, so sagen sie mein Leben, meine Frau, mein Hund, mein Kind und wissen doch genau, dass alles, Leben, Frau und Hund und Kind, fremde Gebilde sind, daran sie blind mit ihren ausgestreckten Händen stoßen.
Vorausschauend sah Theodor W. Adorno eine gewaltige Fremdbestimmung auf uns zukommen und damit einen unfreiwilligen Identitätsverzicht durch Bedrohungen innerhalb der Gesellschaft selbst. Die Geschichte der Zivilisation sei die Geschichte der Entsagung. Doch mehr noch, die Bedrohung der Identität und Selbstbestimmung sei im 20. Jahrhundert noch viel einschneidender als früher, weil der technologische Fortschritt nicht nur tiefer, sondern auch unmittelbarer in das Leben des Einzelnen eingreife. Eigenverantwortung und intellektuelle Selbstständigkeit des Menschen würden durch Formeln ersetzt. Wir sagen heute durch Algorithmen, die Entscheidungen über unser zukünftiges Verhalten treffen. Damit gehe, so Adorno, ein Substanzverlust des Humanismus und der Humanität einher.
Die jüngste Logik denunziert die geprägten Worte der Sprache als falsche Münzen, die man besser durch neutrale Spielmarken ersetzt. Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht. Sie ersetzen den Begriff durch die Formel, Ursache durch Regel und Wahrscheinlichkeit.
Verzicht ist gegenwärtig mehr denn je ein gesamtgesellschaftliches Problem. In der sozialen Spaltung zwischen Arm und Reich, im Widerspruch zwischen fortschreitendem Wachstum und Wachstumskrisen, zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Gewalt und Ablehnung von Gewalt. Bereits 1972 plädierte der amerikanische Theologe John B. Cobb für eine ökologische Askese zur Schonung der natürlichen Ressourcen. Und der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit aus demselben Jahr hat die Grenzen des Wachstums aufgezeigt.
Nach Karl Friedrich von Weizsäcker werde die Entwicklung neuer Formen der Selbstbeherrschung für die Zukunft unerlässlich sein. Er schrieb 1978 in einem Aufsatz mit dem Titel »Gehen wir einer asketischen Weltkultur entgegen« von der Notwendigkeit einer demokratischen Askese auf breiter Front. Dazu gehöre der Verzicht auf unumschränkte Verfügung über Privateigentum, auf die Ausbeutung der Natur und auf Massenvernichtungswaffen. Zeichen eines neuen asketischen Bewusstseins in Politik und Gesellschaft. Weizsäckers Thesen fanden allerdings nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik. Wie von dem Umweltforscher Klaus Traube: Für ihn sind es die Eliten, die zum Wachstum antreiben. Daher bürde Weizsäckers Forderung nach demokratischer Askese letztlich nur dem Volk die Verantwortung für den kritisierten Wachstumskurs auf.
Unter dem Stichwort Geschlechtergerechtigkeit wird ein nach wie vor sozial brisanter Aspekt des Verzichts sichtbar. Des Verzichts, der der Frau in der Gesellschaft abverlangt wurde und noch immer wird. Dem hat der Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti ein fast sarkastisches Gedicht gewidmet.
Als sie mit 20 ein Kind erwartete, wurde ihr Heirat befohlen. Als sie geheiratet hatte, wurde ihr Verzicht auf alle Studienpläne befohlen. Als sie mit 30 noch Unternehmungslust zeigte, wurde ihr Dienst im Hause befohlen. Als sie mit 40 noch einmal zu leben versuchte, wurde ihr Anstand und Tugend befohlen. Als sie mit 50 verbraucht und enttäuscht war, zog ihr Mann zu einer jüngeren Frau. Liebe Gemeinde, wir befehlen zu viel, wir gehorchen zu viel, wir leben zu wenig.
Für den nur scheinbaren Weltverächter, tatsächlich aber durch und durch humanistischen Autor Emile Cioran ist die Fähigkeit zum Verzicht das einzige Kriterium des geistigen Fortschritts. Dem dient nicht die Freiheit, alles umzusetzen, was möglich scheint, auf nichts zu verzichten, Wünsche sofort Wirklichkeit werden zu lassen. Gegen die vermeintliche Beherrschung der Wirklichkeit kennzeichnet die Einsicht in die Unverfügbarkeit der Wirklichkeit viele Positionen der neueren Philosophie. Die Wirklichkeit verliert an Eindeutigkeit. Dem entspricht der Verzicht auf absolute Gewissheit. Den neuen Blick auf die Welt spiegeln auch Literatur und Poesie, die das Nicht-Verfügbare gerade eben nicht objektiv darstellen wollen und können, sondern allenfalls in Geschichten davon erzählen oder sich ihm in Gedichten nähern. Generell, so der Germanist Ulrich Füllebaum, handelt es sich um eine Überwindung der anthropozentrischen Einstellung. Das zielt auf eine Welt, die vom Herrschafts- und Besitzanspruch des Menschen befreit ist.
Eine der Voraussetzungen dafür ist der Verzicht auf Verdächtigungen, auf Gewalt, Hass, Vergeltung und Rache, aber auch auf eine falsche, illusionäre Sehnsucht. Die vielfach ausgezeichnete und dennoch nur wenig bekannte österreichische Dichterin Christine Lawand schrieb in ihrem Essay »Die Stille als Eingang des Geistigen«: Es sei ein harter Weg, bis man an der Schwelle zum wahrhaften Leben stehe.
Der Verzicht auf alle Sehnsucht räumt den Weg frei. Seine Merkzeichen sind geprägt von Liebe und Erbarmen.
Das Wort Verzicht ist etymologisch verwandt mit dem Wort Verzeihen. Erfahrene Kränkungen zu verzeihen und dem anderen zu vergeben, ist vielleicht eine der schwersten und tiefsten Formen des Verzichts. Noch einmal Christine Lawand.
Ich will allen Kränkungen gut in die Augen schauen, ihnen sagen, dass es nichts Heilloses gibt und dass keine von ihnen mich wirklich kränkte, weil immer wieder der Spiegel der Demut zusammenwuchs hinter ihren Schlägen. Am meisten muss ich die Ersten trösten, die, welche Gott über meine Kindheit aus anderen Kindheiten niederwarf in das winzige Beet meiner Liebe. Jetzt ist die Zeit der Vergebung da. Entweder ist es, weil ich jetzt sterbe, oder weil alles dem Tod verfällt, was mein Leben ernährt. Vielleicht steht die Freude vor meiner Tür. Eine ganz kristallene, harte Freude aus der innersten Stärke der Erde? Ehe sie eintritt, muss ich die Münzen der Stillung auf die Augen aller Kränkungen legen und ihnen gänzlich vergeben haben, erschütterten Herzens.
Von Selbstsucht und von Dünkel frei, vom Verzicht. Ein Feature von Hans-Joachim Simm. Mit Katharina Lenippe, Heiko Raulin, Patricia Ziolkowska und Thorsten Flassig. Ton und Technik Anne Röttger, Regie Jan Buck. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2021.